Pastor André, danke für das freundliche Willkommen. Liebe Gemeinde, ich freue mich, dass wir heute hier miteinander Gottesdienst feiern dürfen, dass wir hier sein können und dass wir auch dieses besondere Erlebnis haben können, Jack, an deiner oder deine Einsegnung hier zu erleben. Und von dort her schön, dass du da bist, auch dass deine Familie auch da ist und dass noch so einige andere auch noch dazugekommen sind. Wir haben ja jetzt so ein bisschen Einblick bekommen, was der Jack so für ein Mensch ist, für all diejenigen, die ihn noch nicht so gut kannten. Und das war doch nochmal sehr schön, verschiedene Blicke dort auch zu sehen. Und wir freuen uns auch, dass du in unserer Runde als Mitarbeiter auch tätig bist. Und wenn wir heute mit der Predigt hier zusammen sind, dann wollen wir aber auch nochmal den Blick weg von uns richten, einen Blick hineinwerfen in das Wort Gottes, in die Bibel hinein. Und ich möchte eine Begebenheit aus dem Neuen Testament uns heute Morgen so vor Augen stellen und daraus auch ein paar Aspekte herausgreifen, die vielleicht auch für uns heute von Bedeutung sein könnten. Diese Geschichte, die wir uns gleich anschauen werden, sie spielt nach der Speisung der 5000. Das ist ja eine sehr bekannte Geschichte, wahrscheinlich kennen sie auch die meisten, dass Jesus dort 5000 Menschen gespeist hat. Er hat ihnen zu essen gegeben und die Leute waren begeistert. Sie wollten Jesus zum König machen. Aber Jesus wollte das nicht. Er ist weggegangen. Und im Markus-Evangelium wird dann berichtet, dass er später alleine weggegangen ist, die Jünger auf das Meer gefahren sind oder beziehungsweise auf den See Genezareth, das Galiläische Meer, wie man das auch nannte, und Jesus ihnen dann auf dem Wasser entgegengelaufen ist und sie erst erschrocken sind. Danach werden noch einige Heilungen berichtet und dann gibt es eine Diskussion mit den Pharisäern, wie man sich verunreinigen kann in Markus 7. Und die einen glauben, es geschieht dadurch, dass man etwas in sich hineinführt und Jesus macht deutlich, nein, das geschieht aus einem Menschen vom Innen heraus. Aber Jesus merkt, ich muss weg aus dieser Gegend, ich brauche meine Ruhe. Und so geht er weg aus Galiläa, weg aus Israel. Er geht Richtung Tyros. Das ist also heutige Libanon, also raus aus Israel. Und dort in Tyros, da kommt diese syrophönizische Frau, die eine Tochter hat, die von einem Dämon besessen ist und um Heilung bittet. Und Jesus hat auch dort in der Fremde immer noch nicht seine Ruhe. Aber er heilt dann dieses Mädchen und dann zieht er weiter. Er zieht weiter, noch weiter in den Norden, noch einmal 40 Kilometer nördlich bis nach Sidon. Und von dort aus dann im Bogen nach Osten, Südosten, wieder zurück Richtung dem See Genezareth. Jesus ist dort dann angekommen in dem sogenannten Gebiet der 10 Städte, der Dekapolis. Das ist eine Gegend, die reicht von Damaskus, das war so die nördlichste dieser Städte, bis nach Amman, das ist die südlichste, in Jordanien, also das sind so 200 Kilometer. Und dazwischen gab es immer wieder so einzelne Städte, 10 Städte, wie man sie nannte, Dekapolis. Das war kein Reich, das waren keine verbundenen Städte, sondern das waren Städte, die entstanden sind zum Großteil, Damaskus ist schon älter, aber zum Großteil sind sie entstanden, nachdem das Reich von Alexander dem Großen aufgeteilt wurde. Und dann entstanden einzelne Städte, die unter griechischer Herrschaft waren, alles so östlich vom See Genezareth, Gegenden, in denen Menschen lebten, die den Gott Israels nicht kannten. Heiden, wie sie sie genannt haben an dieser Stelle. Heidnisches Territorium, Schweine wurden gehalten, was ja sonst gar nicht üblich war dort in der Gegend. Und in diese Gegend kommt Jesus jetzt wieder hinein. In der Zeit Jesu haben die Römer mehr und mehr dort also auch Einfluss gewonnen und dann also auch dort die Macht übernommen. Es lebten auch immer Juden in diesem Gebiet, aber die waren von denen, die im Israel lebten, nicht sehr angesehen, denn sie lebten ja mitten unter den Heiden. Und so kommt Jesus jetzt wieder zurück, nachdem er diese große Runde gedreht hat über Tyros, Sidon, wieder zurück zum See Genezareth. Und wir finden die Begebenheit in Markus 7, die heute Morgen so im Mittelpunkt stehen soll. Und wenn ihr eure Bibel dabei habt, dürft ihr sie gerne auch aufschlagen und mit mir diese Begebenheit lesen. Markus 7 von Vers 31 an. Markus 7 von Vers 31 und dort heißt es, und als er wieder fortging aus dem Gebiet von Tyrus, kam er durch Sidon an das Galiläische Meer, mitten in das Gebiet der 10 Städte. Und sie brachten zu ihm einen, der taub und stumm war, und baten ihn, dass er die Hand auf ihn lege. Und er nahm ihn aus der Menge beiseite und legte ihm die Finger in die Ohren und berührte seine Zunge mit Speichel und sah auf zum Himmel und seufzte und sprach zu ihm, Hephata, das heißt, tu dich auf. Und sogleich taten sich seine Ohren auf und die Fessel seiner Zunge löste sich und er redete richtig. Und er gebot ihnen, sie sollen es niemandem sagen. Je mehr er es aber verbot, desto mehr breiteten sie es aus. Und sie wunderten sich über die Maßen und sprachen, er hat alles wohlgemacht, die Tauben macht er hörend und die Sprachlosen redend. Soweit diese Begebenheit. Vielleicht wundert ihr euch im ersten Moment und sagt, Moment, was hat das denn jetzt mit einer Ordination zu tun? Solch eine Begebenheit, um die es hier dabei geht. Nun, ich möchte drei Gedanken herausgreifen aus dieser Geschichte, wo ich glaube, dass sie uns auch Impulse für unser Leben auch geben können. Und den ersten Gedanken habe ich überschrieben mit geführt. Geführt. Ich habe ja schon erwähnt, dass Jesus nach der Speisung der 5000 raus will aus Israel. Die Leute wollen ihn zum König machen, aber er will weg. Und so geht er ja nicht alleine weg, sondern er führt seine Jünger auch mit sich. Sie sind mit ihm unterwegs. Und so nimmt Jesus die Jünger mit, zunächst nach Tyrus. Aber auch dort wird er entdeckt und er geht weiter nach Sidon. Manche Bibelleser meinen, da muss ein Fehler bei Markus vorliegen. Wer geht schon von Tyros nach Sidon, um dann an den See Genezareth zu kommen? Das ist so ähnlich, als ob man, wenn man von München nach Schweinfurt fährt, nochmal über Erfurt fährt oder so. Würde kein Mensch machen. Aber ich glaube nicht, dass es hier ein Fehler in der Bibel ist. Ich denke, und der Zusammenhang, meine ich, zeigt das doch sehr deutlich, dass Jesus dies ganz bewusst macht. Jesus führt seine Jünger und er führt sie zunächst einmal in die Ruhe. Er wollte sich zurückziehen. Er wollte Zeit mit seinen Jüngern verbringen. Vielleicht auch für sich selbst, aber auch ganz sicher, um mit seinen Jüngern über vieles nachzudenken, über vieles einmal nachzudenken und zu reflektieren. Und nachdem er Tyrus dann verlassen hat, in Sidon ist er endlich unbekannt. Und bis er dann die 90 Kilometer wieder gelaufen ist, von Sidon bis zum See Genezareth ungefähr, da verging schon einige Zeit. Jesus wird da einige Wochen wahrscheinlich unterwegs gewesen sein, wo er mit seinen Jüngern alleine war. Über diese Zeit wird in der Bibel nichts berichtet. Es wird nur berichtet, dass es diese Zeit gab. Aber dort war Jesus jetzt in der Fremde. Und wir merken schon, das ist ein Perspektivenwechsel, den Jesus hier vornimmt. Die Jünger waren höchstwahrscheinlich noch nie dort. Was wollen sie da bei den Heiden, bei denen, die nicht nach Gott suchen? Da sind sie normalerweise gar nicht erst hingegangen. Aber Jesus führt sie dort hinein, damit sie Momente des Rückzuges erleben, damit sie abschalten können, damit sie reflektieren können, damit sie auch mal Neues lernen können, auf einmal die Welt mit anderen Augen sehen. Und ich glaube, diese neuen Einblicke will Jesus ihnen geben. Und das ist im Trubel des Alltags gar nicht möglich. Wir sagen ja auch so allgemein, so im Volksmund, Reisen bildet. Ja, und wenn man jetzt nicht nur einfach nur hin und her fährt, sondern auch mal darüber nachdenkt, dann kann das auch passieren. Ja, ich glaube, das passiert, dass Reisen bildet. Vor 5 Jahren waren wir mal in Israel und wenn man dort steht, einige Städten so besucht, da sieht man die Welt mit anderen Augen. Wenn man auf einmal an einem Platz steht, wo man weiß, dort hat auch Jesus gepredigt und man sieht so den See Genezareth, man nimmt bestimmte Städte dann also auch wahr, auch wenn nicht alles immer genau exakt verortet werden kann, aber überhaupt die Gegend wahrzunehmen, man sieht die Welt mit anderen Augen. Geführt. Jesus führt seine Jünger. Er führt sie heraus aus ihrem Alltag und er führt sie in etwas Neues hinein. Und die Frage, die sich mir hier stellt, die ich mir selber stelle, die ich aber auch euch stellen möchte, sind auch wir bereit, uns von Jesus führen zu lassen, auch mal auf neue Wege heraus, so aus dem bisherigen Bekannten? Lassen wir uns auch von Jesus so in die Ruhe hineinführen. Jesus hat ja immer wieder diese Momente gesucht, wo er auch diese Ruhezeiten hat, Zeiten ganz alleine mit Gott verbracht hat. Wir brauchen das. Und ja, bei dem täglichen Trubel, und jetzt spreche ich einfach auch von mir, da geschieht das auch zu selten. Und man hat immer sehr viel zu tun und den Pastoren ist in der Regel auch nicht langweilig, sondern da sind immer wieder Sachen und man hat eigentlich auch nie Feierabend, weil wenn man abends aufhört, da sind noch so viele Dinge, die noch gemacht werden könnten, dass es eigentlich immer was zu tun gibt an diesen Momenten. Aber dann auch zu sagen, ja, ich muss jetzt einfach mal diese Zeit auch mit Gott verbringen. Ich muss einfach auch mal Zeit der Ruhe finden. Ich muss einfach auch mal an was anderes denken. Das sind wichtige Momente, nicht nur für einen Pastor, auch, ich glaube aber auch für uns alle, bei so vielen Dingen, die uns beschäftigen, dass wir immer wieder auch mal Momente mit Gott auch erleben. Und wer sich führen lässt, entdeckt auch Neues. Wer auch mal eine Führung, auch vielleicht sogar durch seine Heimatstadt macht, sich mal Orte zeigen lässt, die er noch nie gesehen hat, der sieht auf einmal seine Stadt mit anderen Augen. Also für mich war das etwas Besonderes, als ich nach München kam als Prediger. Und eine Zeit lang war ich dann auch Seniorenkreisleiter dort in der Gemeinde. Und wir haben da auch überlegt, was machen wir denn so mit den Senioren? Und ein Punkt war, dass, weil ich neu in München war, ich so bestimmte Sachen mir mal auch angeschaut habe. Gesagt, was muss ich denn mal gesehen haben, wenn ich in München war? Und es war hochinteressant zu sehen, dass dort von den Senioren viele Leute ihre Stadt gar nicht so richtig kannten. Oder bestimmte Sachen eigentlich schon immer mal machen wollten. Eines war zum Beispiel, auf den Fernsehturm hochzugehen. Ich habe gefragt, wer war denn schon mal da oben auf dem Fernsehturm? Ja, ich wollte es ja schon immer mal machen, aber von den 30 Leuten war eine oder zwei Personen da oben. Und gesagt, lass uns doch mal gemeinsam da hochgehen an einem Tag. Und sie haben das gemacht, haben ihre Ehepartner mitgebracht. Und gesagt, ja, ich habe das immer gesehen, aus meinem Wohnzimmer sehe ich den Turm. Ich habe gesehen, wie er gebaut wurde in den 60er Jahren. Ich wollte ja schon immer mal hochgehen, aber ja, 2005 oder wann das war, ist es immer noch nicht geschehen. Und wir waren dann oben, haben uns da reingesetzt, eine Stunde im Café gesessen. Damals war es noch ein bisschen unkomplizierter als heute, konnte man da reinsitzen. Eine Stunde braucht der Teil, um sich zu drehen. Und man sieht so auf die Stadt und es war eine Riesenbegeisterung. So haben wir unsere Stadt noch nie gesehen. Weil man sich mal auf etwas Neues eingelassen hat. Und die Leute waren unheimlich dankbar, weil ihnen ein Fremder, ein Zugeraster, mal einen Blick auf ihre eigene Stadt also auch geschickt hat in diesem Moment. Eine neue Perspektive. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist. Und Jesus führt deshalb seine Jünger auch mal raus aus Israel, rein in die Fremde. Darüber nachdenken und er führt sie aber auch wieder zurück. Zurück jetzt wieder zum See Genezareth. Interessanterweise führt es sie nicht gleich wieder zurück auf die westliche Seite, sondern auf die östliche Seite, dort, wo die 10 Städte sind, die Dekapolis. Sie sind in der Gegend, die sie schon wieder so ein bisschen kennen, aber es ist eine Gegend, die sie doch im Großen und Ganzen gemieden haben. Und Jesus vermittelt ihnen trotzdem nochmal einen Blick. Und ich finde es so interessant, wie es der amerikanische Theologe James Edwards ausdrückt. Weil diese Leute, die dort gelebt haben, die hat man eigentlich geschmäht. Gesagt, ach, was willst du mit den Leuten? Die gehören ja gar nicht zu Gott. Und er hat gesagt, diese jüdischen Schmähungen gegen die Heiden repräsentieren in keiner Weise Gotteshaltung. Lektion auch für uns. Feinde des Volkes Gottes sind weder von Gott verlassen, noch sind sie vom Mitleid Jesu ausgeschlossen. Und das zeigt sich hier an der Heilung des Gehörlosen. Geführt. So ein erster Gedanke, den wir uns vielleicht auch merken können. Ein zweiter Gedanke, den ich überschrieben habe mit berührt. Mir fällt auf, dass Jesus keine Berührungsängste hat in dieser Geschichte. Sie sind jetzt wieder in diesem Gebiet der 10 Städte, in dieses Gebiet, das man eigentlich nicht hineinging. Und dort wird dieser Gehörlose zu Jesus gebracht. Er kann nicht hören. Und wenn man nicht hören kann, kann man eben halt auch nicht richtig sprechen, weil das ist immer so die Korrektur. Und das ist für ihn genau das Problem. In Matthäus 15, wo auch auf diese Begebenheit eingegangen wird, wobei die hier nur in Markus berichtet wird, aber das Drumherum wird dort berichtet, heißt es, dass man viele Menschen zu Jesus gebracht hat, damit er sie heilte. Und wir merken schon, Jesus ist da nicht unbekannt in dieser Region. Die Leute bringen wieder Kranke dazu, sagen, Mensch, das ist doch dieser Jesus, der kann die Leute gesund machen. Und so bringen sie ihm die Kranken. Und was macht Jesus? Wie heißt es hier? Vers 33, ich finde das so faszinierend. Und er nahm ihn aus der Menge beiseite und legte ihm die Finger in die Ohren und berührte seine Zunge mit Speichel und sah auf zum Himmel. Er nahm ihn beiseite. Zunächst mal nimmt Jesus diesen Gehörlosen raus aus dem Trubel. Wahrscheinlich stehen da eine ganze Menge Leute drumherum. Alle wollen sehen, was passiert jetzt. Und Jesus, vielleicht legt er ihm so die Hand auf die Schulter, sagt, komm doch mal mit, so ein bisschen an die Seite. Er geht auf diesen Menschen ganz individuell ein. Und dann sieht das für uns ein bisschen eigenartig aus, was er dort macht, oder? Also ich das so zuerst gelesen, dachte ich, ach, was macht er denn da eigentlich? Steckt die Finger in die Ohren, berührt die Zunge und spuckt da noch, ist nicht ganz klar, ob auf den Boden spuckt oder auf seine Zunge da spuckt an dieser Stelle. Aber wenn man das sich nochmal vorstellt, das ist ja ein Gehörloser, mit dem kann man nicht einfach so sprechen. Das ist wie Gebärdensprache, die Jesus hier gebraucht, wo er mit ihm kommuniziert. In Vers 32 heißt es noch, dass die Leute wünschen, dass Jesus ihm die Hände auflegt, damit er wieder gesund wird. Hätte Jesus wahrscheinlich auch machen können, oder? Einfach die Hand auflegen und er wäre wieder gesund geworden. An anderer Stelle ist das genau so passiert. Aber hier interessanterweise nicht. Und wir merken wieder, Jesus reagiert nicht immer so nach 0815, sondern immer wieder ganz individuell stellt er sich auf sein Gegenüber ein. Und so auch hier auf diesen Gehörlosen. Und deshalb steckt er ihm die Finger in die Ohren, berührt seine Zunge. Offensichtlich war es Jesus wichtig, dass der Gehörlose auch mitbekommt, was mit ihm geschieht. Er konnte ja nicht hören, deshalb die Finger in die Ohren. Die Zunge, die war nicht in der Lage, richtig die Worte zu formen. Und so berührt Jesus ihn. Wenn er ihn angesprochen hätte, hätte er ihn nicht verstanden. Und so stellt sich Jesus auf ihn ein. Er soll begreifen, was mit ihm geschieht. Und so berührt er diesen Menschen und schenkt ihm eine besondere Erfahrung. Und das hat wahrscheinlich noch nie jemand gemacht, dass dort jemand die Finger in die Ohren steckt, die Zunge packt. Aber das hat diesen jungen Mann wohl auch richtig berührt. Wir sagen das ja auch, wenn etwas ganz Besonderes passiert, das hat mich berührt oder auch vielleicht gerührt. Das hat in uns etwas bewegt. Innen, in unserem Inneren, da ist was passiert. Unser Herz wurde auch angesprochen. Und ich glaube, das will Jesus auch genau diesen Menschen hier auch deutlich machen. Gott möchte uns berühren. Und mir ist dieser Gedanke auch wichtig geworden. Nicht nur für diesen Gehörlosen, auch für uns. Gott möchte auch uns berühren. Er möchte unser Herz berühren, aber er möchte uns am liebsten wahrscheinlich auch direkt berühren. Wir merken, dass in unserer Zeit, wo wir so Abstand halten müssen und uns jetzt nicht so immer so direkt so auch in den Arm nehmen können, vielleicht machen wir das noch gerade so bei unserer Familie, aber dann in manchen Bereichen, da ist das schon irgendwie komisch im Moment, dass man eben einfach sich nicht mehr so berühren kann, wie man das vorher gemacht hat. Wir merken aber, dass wir das auch wollen. Aber Gott gebraucht auch immer wieder Menschen oder auch um Symbole, um zu verdeutlichen, dass er auch uns berühren möchte. So auch hier, indem Jesus genau so handelt, wie er handelt. Und deshalb möchte ich uns auch fragen, wann hast du denn das letzte Mal eine Berührung Gottes erlebt? Wo du gesagt hast, da hat Gott mich berührt. Da hat Gott mein Herz berührt. Was war das gewesen? Eine besondere Erfahrung? Du gesagt hast, Mensch, da habe ich Gott erlebt. Oder ein Bibeltext, der mich genau in einer Situation getroffen hat, wo ich sage, danke, lieber Gott. Das war genau das, was mir jetzt weitergeholfen hat in meinem Leben. Oder ein Lied, das ich gehört habe, das ich vielleicht auch laut aufgedreht habe und gesagt, oh, das ist mir vielleicht sogar kalt den Rücken runtergelaufen. Oder ein Gespräch mit einem anderen Menschen, eine Begegnung mit jemandem, wo ich gemerkt habe, ja, da war Gott auch derjenige, der uns zusammengebracht hat. Und es war gut, dass wir miteinander reden konnten, vielleicht auch etwas aus der Welt schaffen konnten oder einfach eine großartige Erfahrung gemacht haben. Und manchmal sind es nur Kleinigkeiten. Vor einiger Zeit hatte ich mein Auto in der Werkstatt, mussten die Bremsen gemacht werden und der Werkstattbesitzer, so eine kleine Werkstatt ist das dort, ne, sprach mit mir, was sind Sie nochmal vom Beruf? Und er hatte es irgendwie noch in Erinnerung beim letzten Mal, dass ich, kam schon mal ins Gespräch, dass ich Pastor bin. Und ich sagte, ja, Pastor, ach ja, das ist ja wunderbar, dass mir der Herrgott ausgerechnet Sie heute in meine Werkstatt schickt. Und er hatte eine geistliche Frage gehabt dort. Und er war froh, dass er ein Pastor war, den er was fragen konnte und von dem er eine kleine Antwort bekommen hat. Gott möchte uns berühren. Er möchte uns Erfahrungen schenken und er möchte immer wieder uns Momente schenken, wo wir ihm ganz nahe sind. Und manchmal sind es auch Symbole, habe ich schon gesagt. Heute ist auch so ein Moment, wo es um Symbole geht. Später wird Wolfgang Dorn Jakob die Hände auflegen. Auch das ist ja ein Symbol. Es geht dabei nicht um den Wolfgang und es geht auch nicht um seine Hand. Es geht um das Symbol, dass Gott Jakob schon berührt hat. Dass er ihn schon in seinem Leben in der Vergangenheit geführt und geleitet hat. Und dass er ihn auch weiter berühren möchte. Ein Symbol auch dafür, dass Gott Jack in seiner Aufgabe als Pastor der Freikirche der Sieben-Tags-Adventisten auch führen möchte, auch bevollmächtigen möchte. Und somit sind das immer wieder auch Symbole, die uns deutlich machen, ja, Gott will uns in unserem Leben berühren. Heute, ganz besonders jetzt in diesem Moment, der Einsegnung nachher bei Jack, aber auch in unserem Leben, in so vielen täglichen Situationen, die wir immer wieder erleben. Lassen wir das dann auch zu? Lassen wir das zu, dass Gott uns berührt? Dass andere uns berühren? Ich glaube, wir lassen es nicht von jedem zu, dass er uns anfasst, oder? Dass er uns berührt. Es hat schon auch was mit uns zu tun. Ob ich bereit bin, mich auch berühren zu lassen. Ob ich bereit bin, auch etwas an mich ranzulassen. Und auch umgekehrt, wo rühre ich andere an? Wo gebe ich dort auch einen Impuls? Berührt ist so dieser zweite Gedanke. Jesus berührt hier diesen Gehörlosen, um ihn zu heilen. Und Jesus berührt nicht nur Freunde, auch Fremde, auch Kranke. Auch auf sie geht er los. Also geführt war der erste Gedanke, berührt der zweite Gedanke. Und den dritten möchte ich überschreiben mit gesegnet. Vers 33, wir haben es eben schon mal kurz gelesen. Er nahm ihn aus der Menge beiseite, legte ihm die Finger in die Ohren und berührte seine Zunge mit Speichel und sah auf zum Himmel und seufzte und sprach zu ihm, Hephata, das heißt, tu dich auf. Nachdem Jesus ihm also jetzt die Finger in die Ohren gesteckt hat, seine Zunge berührt hat, was macht er? Er schaut auf zum Himmel. Es ist ja immer noch keine Heilung erfolgt in diesem Moment. Also bisher hat Jesus ja zwar schon gehandelt, aber derjenige kann ja immer noch nicht sprechen. Und wir merken, diese Gebärdensprache Jesu geht weiter. Er hat ihm also schon mal Ohren und Zunge berührt. Aber Jesus führt auch diesen Gehörlosen weiter, indem er den Blick von sich weglenkt nach oben. Jesus hätte nicht zum Himmel schauen müssen, um zu heilen. Er hätte ihn einfach heilen können. Aber er lenkt ganz bewusst die Aufmerksamkeit weg von sich auf den himmlischen Vater, auf Gott. Er sagt nur ein einziges Wort zu diesem Gehörlosen. Das aramäische Hephata. Tu dich auf, wie es in der Lutherbibel übersetzt heißt. Oder andere Bibel sagen, öffne dich. Das ist alles, was er tun muss. Öffne dich, sagt Jesus. Und indem Jesus auch zum Himmel schaut, macht er auch klar, für was wir uns öffnen sollen, für was sich dieser Gehörlose auch öffnen soll. Nämlich, öffne dich für Gott. Trete in die Gegenwart Gottes und lass ihn wirken. Und sobald wir uns Gott öffnen, beginnt auch etwas Neues. Heilung ist möglich. Ein ganz neues Leben beginnt. Also zum einen jetzt hier auch für den Gehörlosen. Denn jetzt kann er hören. Aber es ist nicht nur ein Hörwunder, es ist auch ein Sprechwunder. Er kann auch sprechen. Er musste das nicht erst lernen, sondern er konnte auch sprechen, heißt es im Text. Er wird vollständig geheilt und kann ein ganz neues Leben erleben. Das war für den Gehörlosen etwas Wunderbares. Und auch die Umstehenden, die das dann jetzt so mittlerweile wieder mitbekommen haben, die sind begeistert. Und was bekennen sie? Vers 37. Er hat alles wohlgemacht. Er hat alles wohlgemacht. Jesus hat alles richtig gemacht. Er hat es wunderbar gemacht. Wunderschön, dass das passiert ist, was dort geschehen ist. Wo befindet sich Jesus? In der Gegend der 10 Städte. Da war er schon mal. Es wird nur 2 Kapitel vorher in Markus 5 berichtet. Dort hat er den Gerasener geheilt, der da von Dämonen besessen ist. Und die Dämonen wollten dann in die Schweine hineinfahren und die Schweine haben sich in den See Genezareth gestürzt. Und was haben die Leute dann gesagt? Markus 5, Vers 17 heißt es, sie fingen an und baten Jesus, aus ihrem Gebiet fortzugehen. Bitte, geh woanders hin. Verlass diese Region der 10 Städte. Jetzt ist Jesus wieder da. Und was sagen die Leute? Er hat alles wohlgemacht. Da hat sich etwas geändert. Da hat sich etwas geändert, weil sich Menschen geöffnet haben, diesem Gott. Bestimmt hat der Befreite, der von den Dämonen befreite Gerasener, den Weg auch gut vorbereitet. Er wollte ja mit Jesus mitziehen und Jesus sagt, nein, du ziehst nicht mit, sondern du bleibst hier in deiner Heimat. Erzähle hier, wo du zu Hause bist, den Leuten, was passiert ist. Erzähl davon, berichte davon. Und so sendet er ihn in diese Gegend und der wird erzählt haben. Genauso wie hier, heißt es ja auch hier. Jesus sagt jetzt, erzähl das erstmal nicht herum. Und was passiert? Genau das Gegenteil. Die Leute können gar nicht an sich halten, das müssen sie weitererzählen. Und damit hat er auch den Boden schon vorbereitet. Und jetzt sagen die Leute, Jesus hat alles wohlgemacht. Sie sagen nicht mehr, bitte verschwinde aus unserem Gebiet, sondern danke, dass du wiedergekommen bist und dass du hier Heilung gebracht hast. Und das finde ich dann doch auch wieder bemerkenswert. Wer sich öffnet, wird Jesus erleben. Er wird aber auch erleben, dass seine Mitmenschen das mitbekommen und sich auch verändern werden, genauso wie hier, egal welchen Hintergrund sie haben. Wer seine Bedürftigkeit erkennt, wer erkennt, dass er zu diesem Gott ihm sich öffnen sollte, der wird ihn auch erleben. Öffne dich. Ja, wir haben uns doch alle schon Gott geöffnet, oder? Vielleicht sagt ihr euch, was sagt er denn da vorne? Wir haben doch schon Gott in unser Leben hineingelassen. Ja, und das ist auch gut so. Aber es ist auch gut so, den Kanal offen zu halten und weiter immer wieder Gott einzuladen, zu sagen, ja, lieber Gott, bitte komm in mein Leben, erfülle du mich. Ich will mich von dir führen lassen. Ich will mich von dir berühren lassen. Ich will immer wieder offen für dich sein, dass du in meinem Leben mich führst und leitest und auch zum Guten auch weiter veränderst. Und eines ist mir zum Schluss auch noch wichtig. Wichtig ist, dass wir auf Gott hören, dass wir aber auch aufeinander hören. Aber eines noch für dich, Jakob, aber nicht nur für dich, letztlich für uns alle. Ich glaube, öffne dich nicht nur für Menschen, die auch dir offen begegnen. Da fällt es uns ganz leicht, offen zu sein, oder? Menschen, die auch uns offen sind, da ist es doch ganz einfach. Aber nehme auch die wahr, die verschlossen sind. Aus welchem Grund auch immer. Ob sie gehörlos sind, wie hier, vielleicht verletzt oder voller Angst oder voller Ärger oder weil sie ohne Gott leben oder was es auch sein mag. Nehme auch die wahr, die verschlossen sind und versuch, offen ihnen zu begegnen. Ich glaube, wenn wir alle uns daran beteiligen, dann hilft es uns auch, miteinander Gemeinde zu gestalten. Dann hilft es uns auch, Gott in unser Leben hineinzulassen. Denn Gott möchte jeden Menschen heilen und segnen. Deshalb ruft er ja auch uns zu, Hephata, öffne dich. Geführt, berührt, gesegnet. Lieber Jakob, ich wünsche dir gottesreichen Segen, auch weiterhin für deinen Dienst, dass du diesen Gott erleben wirst und dass er dich führt, dass er dich berührt, dass er dich segnet, dass er letztlich ja, dir gute und viele gute Momente auch schenkt. Hier mit deiner Gemeinde, aber auch in deinem privaten Leben. Das wünsche ich uns allen, dass wir diesen Gott in unserem Leben erleben können. Amen.